Minimalismus.ch, Selim Tolga.
Guten Morgen, Selim.
Guten Morgen, Thomas. Was gibt es denn dieses Mal Neues bei dir?
Ja, ich habe ich habe wieder mal bei den Putzmitteln, Medikamenten und Hygieneprodukten, das ist bei mir alles auf einem Tablar ausgemistet, weil ich habe da reingeguckt und gedacht, ja, es hat einfach zu viel. Und dann habe ich eine kleinere Kiste genommen und gedacht, okay, das muss jetzt alles hier rein. Und dann ist noch ein bisschen übrig, das muss ich jetzt alles aufbrauchen. Einen Teil habe ich auch weggeschmissen. Und dann kam mir auch die Idee, warum wir so viele Vorräte aufbewahren. Aber das ist dann eine separate Folge. Das möchte ich dann mal separat ansprechen, weil das habe ich überall, dass ich zu viele, also für mich zu viele Vorräte, für andere ist das wahrscheinlich normal. Aber ich finde, es ist einfach unnötig. Jetzt bin ich einfach so weit, dass ich alles aufbrauche und erst dann wieder was Neues kaufe. Ich habe zum Beispiel Seifen, irgendwie so 6 oder 7 Stück, weil der Kollege von mir, der Klaus, geht ab und zu nach Deutschland einkaufen. Da habe ich ihm gesagt, ja, kauf mir 10 Stück. Aber das war das etwa ein Jahr her. Da hatte ich schon ein paar und da kamen die 10 Stück dazu. Also das kann ich innerhalb von kurzer Zeit gar nicht aufbrauchen. Obwohl es vielleicht nur so 1 Euro günstiger gewesen ist. Also macht überhaupt keinen Sinn. Natürlich habe ich den Platz, aber es ist total irrational, da Geld zu sparen, wenn es mich nachher nervt, dass es so viel Platz benötigt.
Eben, ja. Wahrscheinlich ist es ein bisschen der Frugalist, der
ja, natürlich, damals.
Sickert, oder? Aber dann, wenn du das auf die Waage tust, was ist dir mehr wert? Deine Freiheit, dein Raum oder eben die paar Euro, die du da gespart hast? Das ist dann die Frage. Hä?
Ja, und dann habe ich mir echt überlegt, ob ich diese Seifen jetzt wegschmeißen soll, damit ich Platz kriege. Also Platz, den Platz frei machen kann und nur noch das habe, was ich brauche. Ich habe es dann nicht gemacht. Aber wenn ich jemand hätte, der diese Seifen benutzen könnte, würde ich sie sofort weggeben.
Also was sind das für Seifen? Handseifen? Oder du brauchst ja auch eine zum Haare waschen, oder?
Also Haarseifen habe ich etwa 4 wahrscheinlich noch, 4 bis 5. Und Hand- und Körperseifen sind etwa 10, würde ich mal sagen.
Hast du wo gelagert jetzt? In einer Kiste, in deinem Schrank?
Ja, da? In meinem Einbauschrank, in einer Holzkiste. Okay. Also sauber versorgt, alles klar. Ich finde sofort, ich weiß, wie viel ich habe, aber einfach zu viele davon.
Aber eben, die interessante Frage ist wieder das Parkinson. Wenn du jetzt diese Seifen an einem anderen Ort, in einem beschränkten Raum gehabt hättest und dann dein Kollege gesagt hätte, ich gehe auf Deutschland Seifen kaufen, willst du auch 10 Stück, hättest du vermutlich Nein gesagt, weil du schon weißt, du hast keinen Platz.
Ja, oder? logisch. Das ist ja das Problem, dass ich immer noch eine zu große Wohnung habe, die aber nicht so einfach loswerden kann, weil sie mir gehört und der Wohnraum sehr teuer ist. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt meine große Wohnung gegen eine Einzimmerwohnung eintauschen ohne zusätzlichen Ertrag. Also es macht auch keinen Sinn. Und ferner habe ich ja noch untervermietet, kriege da Geld. Also es ist so gesehen ist es halt ein bisschen ein Kompromiss, wenn ich eingehe, aber es ist auch okay.
Ja, ja. Gut, ich meine, die Alternative ist, du hast ja relativ leere Räume, viel Platz. Du kannst das genau dieses Prinzip auch in deinen Schränken, überall dort, wo man nicht hinsieht, dort auch noch leere einbauen, oder? Ja, so wie du es mit der Küchenschublade gemacht hast.
Das mache ich ja auch, um mich da wohl zu fühlen.
Super. Bei mir geht es ein bisschen ins ähnliche Thema. Ich habe mein Online-Shopping ein bisschen optimiert. Weißt du, ich habe eigentlich jeden einzelnen Artikel, den wir zu Hause haben, vom Gewürz bis zum Putzmittel, Lebensmittel, habe ich einen Favorit gemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn etwas ausgeht, oder habe ich wirklich in 5 Minuten habe ich den ganzen Haushalt nachgekauft zum Online. Einfach diese meist bestellten, gekauften Artikel online abgespeichert, wenn ich da online einkaufe, dass ich einfach nur eigentlich mit einem Klick meinen Warenkorb füllen kann, so Optimierung von Einkaufen.
Also du kaufst dann immer online ein und lässt es dir liefern?
So einmal im Monat oder alle 2 Monate, spätestens dann, wenn es Katzensand und so die schweren Sachen für die Katzen, dann mache ich das, genau. Und sonst für das frische Zeug, das kaufe ich natürlich zwischendurch selber ein. Aber so für die ganz großen Einkäufe, alle 2 Monate online, genau.
Okay, ja, für das habe ich halt zu wenig Dinge, die ich verbrauche, dass sich das lohnen würde. Weil die Mindestbestellmenge und die Lieferkosten sind relativ hoch, wenn du nicht viel bestellst, oder? Das lohnt sich dann nur, wenn du gar keine Zeit hast.
Das ist eben gar nicht so. Also jetzt bei Migrador, wo ich bestelle, das kostet 3 Euro kostet das jetzt zum Heimliefern. Also ist wirklich nicht mehr so teuer.
Ja, das stimmt. Wenn du dann, weil ich muss ja mit dem ÖV einkaufen gehen, weil
Ja.
Fahrradfahren im Winter ist etwas mühsam. Und ich habe letztens mal geguckt, ich habe mindestens eine Stunde von Tür zu Tür, bis ich da wieder zurück bin. Ich gehe halt auch dort einkaufen, wo es am günstigsten ist, weil ich hätte da bei mir die Straße runter 5 Minuten einen Spar, aber der ist
Der ist teuer,
der
ja,
ist
das weiß ich.
teuer, obwohl er Spar heißt, das ist einfach teuer, hat viele Markenartikel und ich gehe halt eher zu Lidl oder zu Aldi einkaufen. Aber eben, ich habe ja Zeit von dem her. Wenn ich jetzt keine Zeit hätte, dann würde ich mir das wahrscheinlich auch überlegen, weil die Zeit dann wertvoller wird und man da einfach optimieren muss.
Genau. Ja, gut, im Moment hast du ein bisschen weniger Zeit, weil du arbeitest.
Ja, aber
Das
es ist
ist ein beschränkten.
immer noch genug. Also es ist, und Einkaufen ist
Okay.
ja alle 2, 3, 4 Tage, eine Stunde ist eigentlich nichts für zum Einkaufen.
Ja, über was sprechen wir heute? Ich glaube, wie ist das Ding in dein Leben gekommen? Oder haben wir noch ein Feedback, Zuschauerfeedback? Sollen wir das zuerst
Genau,
machen?
wir haben von Julia eine etwas längere Sprachnachricht. Sie ist offensichtlich bei Sprachnachrichten noch nicht minimalisiert. Spaß beiseite. War auch schwierig, den elementaren Teil der Frage zu destillieren, aber ich spiele jetzt mal den Teil ab, der relevant ist.
Wie ich weiterkomme. Im Keller stehen auch noch so einige Dinge, die ich gar nicht bräuchte, die ich aber habe, wegen den Kids oder wegen dem Hund oder wegen dem Mann, wenn er nicht loslassen möchte. Ja, also wenn es nach mir ginge, hätte ich wirklich nur eine Einzimmerwohnung, wenn überhaupt, und eigentlich gar nicht um mich rum. Ja, bin auch eher so ein Einsiedler, kann man sagen. Aber man ist halt gezwungen, mit Kind und Haushalt da so ein bisschen was zu besitzen. Ach, das ist so schade. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps oder du kannst dir ein paar Gedanken darüber machen, was man denn alles noch für unnötig empfinden könnte und loswerden könnte. Ja, das ist vielleicht noch so ein kleiner Wunsch von mir, als Riesenfan von euch. Das fände ich super.
Also im Essentiellen geht es darum, dass sie sehr gut minimalisieren könnte, wenn sie alleine wohnen würde, aber mit Mann und Kindern kommen da eigentlich die Dinge, die bleiben dann offensichtlich dort. Eben im Keller hat sie viele Sachen, die sie nicht rauskriegt wegen den Kindern und offensichtlich kümmert sich niemand darum und niemand möchte es weggeben. Ich glaube, die Problematik hat wahrscheinlich manch einer, der mit Familie zusammenlebt und minimalistisch gesehen auf einem ganz anderen Level ist wie der Rest der Familie. Oder wie gehst du das Ding jeweils an bei deinen Kunden?
Ja, also vielen Dank nochmal, Julia, für dein Feedback, auch für das Lob. Der erste Teil von der Sprachnachricht war viel Lob. Vielen Dank dafür. Und dann die Frage, ja, geht ein bisschen in das Gleiche rein wie letztes Mal. Da ging es doch um den leeren Raum, den er da, wie ging das schon wieder, den er breit, die Sachen breit auffüllt, damit es die anderen nicht auffüllen, oder?
Dass er das Gestell nicht leer macht, sondern die Sachen rausnimmt, die man nicht mehr benötigt und den Rest einfach ausdehnt, damit es optisch nicht leer aussieht, damit man es nicht auch wieder auffüllt, weil es ja leer
Genau,
ist.
genau.
Genau.
Ja. Ja, also das ist natürlich meistens so, Minimalismus und Partnerschaft. Wenn ich ja bei Aufräumkunden bin, dann ist meistens ein Teil voll begeistert von diesem ganzen Minimalisieren und Vereinfachen und ein anderer Teil ist nicht so begeistert davon oder sieht einfach die Vorzüge nicht dahinter, interessiert sich nicht dafür und dann haben wir auch schon darüber gesprochen, eben muss es selber vorleben. Was ich oft so mache, das mache ich zum Beispiel auch bei mir selber, man muss einfach die Räume trennen, das hilft. Also Julia, du kannst zum Beispiel einfach sagen, der Keller gehört dir nicht mehr, der Keller gehört der Familie. Und schau einfach, dass du und keine Dinge mehr im Keller hast, dann kannst du das im Kopf wie ausblenden. Keller gehört nicht mehr dir und es muss dich auch nicht groß interessieren, was dort ist. Und dann versuch einfach alle selten benutzten Dinge aus dem Haus oder aus der Wohnung in den Keller zu bringen und dann, dass damit es oben luftig und leicht wird und ja, der Keller gehört dir dann nicht. Vielleicht kannst du damit besser leben.
Ja, ich glaube, den Keller kann man auch gut ausblenden, weil da geht man noch nicht so häufig runter. Deshalb ist es ja auch die Problemzone Nummer 1 wahrscheinlich bei vielen Menschen, dass sie da einfach alles, was sie nicht möchten, in den Keller legen und dann geht es dann vergessen.
Ja, Keller ist einfach der Ort für die aufgeschobenen Entscheidungen.
Das stimmt,
So kann man es
ja.
auch sagen. Ohio-Gesetz lässt grüßen. Über was sprechen wir heute? Wie ist das Ding in dein Leben gekommen?
Jawohl.
Du hast ja wieder mal ein wunderbares Mindmap gemacht.
Ja, das werde ich verlinken. Das Super, ja. war für mich eine der spannendsten Fragen, die du mir gestellt hast. Du hast kürzlich immer diese Frage gestellt und da habe ich mal drüber nachgedacht und ein Mindmap gemacht und mir überlegt, bei jedem Ding, das ich habe, also bei vielen Dingen, ja, wie ist das Ding in mein Leben gekommen? Also es gibt da die linke Seite ist gekauft und die rechte Seite ist kostenlos. Fangen wir doch mal kostenlos an. Da habe ich, bei mir gibt es ja so Problemzonen wie zum Beispiel der Wertstoffhof. Da kriege ich sehr viele Optionen oder Möglichkeiten, was kostenlos zu bekommen. Da nehme ich ab und zu auch was mit. Also vielleicht gerettete Dinge, so wie Lebensmittel gerettet. Da habe ich ja auch... Das ist nicht so eine große Problemzone, mache ich jetzt nicht mehr so häufig Food. Doch, ich gehe ab und zu bei Bäckereien oder so, rette ich da, es geht mir ums Container dann. Aber da kriege ich auch Sachen, die mir unbedingt nicht gut tun, aber dann einfach kostenlos sind. Und beim Wertstoffhof das Gleiche, da kriege ich Dinge, die kostenlos sind und die ich nicht unbedingt benötige. Also ist die Hemmschwelle größer, wenn ich was kostenlos kriege, als wenn ich es kaufen muss.
Aber ist es eher, dass es kostenlos ist, oder ist es eher, dass du es einfach nicht aushalten kannst, dass die Ressource verschwendet wird und du sie quasi so wie retten willst vor der Verschwendung?
Nein, was ist das eher? Das ist eine gute Frage. Also ich denke häufig, also ich würde es wahrscheinlich nicht kaufen. Also das Ding hat nicht eine Relevanz. Das ist, weil es kostenlos ist, wenn es ja ums Retten ginge, dann würde ich ja jeweils alles mitnehmen. Aber beim Bäcker hat sie jeweils so viel in der Tonne, dann nehme ich einfach selektiv gewisse Dinge raus, die ich gerade vielleicht benötige oder gerade gern habe. Dann müsste ich ja alles rausnehmen und das noch weiter verschenken. Also so bin ich dann schon nicht, weil ich weiß ja, dass es zu viel ist, was da weggeworfen wird. Das gleiche auch im Wertstoffhof. Mhm. Da geht es meistens darum, wenn ich was brauchen könnte, aber ich würde mir die Sachen niemals kaufen. Es gibt es manchmal, wenn ich etwas brauche, schaue ich zuerst, ob ich es im Wertstoffhof irgendwo kriege und erst dann gehe ich es kaufen. Das macht dann wieder eher Sinn. Aber da kriege ich halt Dinge, die ich nicht bräuchte. Das Gleiche ist so bei gewonnenen Sachen, bei Gewinnspielen oder so. Ja. Auf dieser Preispirat-Webseite, die wir das letzte Mal hatten mit der Telefonnummer, da gibt's ab und zu mal, kannst du Produktproben bestellen. Das denke ich, komm, da bestellst du, kostet mich ja nichts. Und dann kommt ab und zu mal wieder ein Päckchen. Kürzlich kam ein Zahnpasta-Muster. Da wusste ich gar nicht, was das für ein Päckchen war. Ich habe es total wieder vergessen. Da musste ich lachen, da habe ich gedacht, scheiße, habe ich wieder was bestellt, das hat mich nichts gekostet. Zeitlich ist der Aufwand auch nicht so groß, das jetzt auszupacken und auszuprobieren, aber es macht einfach keinen Sinn.
Ja, wäre das Einfachste zum Minimalisieren, dass du einfach sagst, ab jetzt, KISS gesetzt, ich will mein Leben vereinfachen, keine Gewinnspiele mehr.
Ja, aber es ist auch ein Unterhaltungsfaktor, also dass du da wieder was findest, was man irgendwie günstiger kriegt. Aber spannender finde ich die Geschenke, das ist ja das, was die Community auch bei Facebook ab und zu geschrieben hat, dass man etwas geschenkt gekriegt hat oder noch schlimmer geerbt hat. So Erbstücke, die man dann aus Respekt vor den Verstorbenen aufbewahrt. Das finde ich nur schon die Aussage, finde ich bedenklich, dass man einem, der tot ist, also der Respekt, dass man das vielleicht mal entgegennimmt, ist ja schon mal okay, vielleicht zu Lebzeiten noch. Aber wenn es nur noch da ist, weil man Respekt hat oder Angst hat, dass man den jetzt kränken würde, wenn er noch leben würde, aber man kann sich einfach überlegen, ist denn der Verstorbene, wenn er noch leben würde und er die Situation sieht, dass ich da jetzt noch irgendeinen Schaukelstuhl habe und alles andere ist minimalisiert, der würde das wahrscheinlich auch verstehen, dass ich den jetzt nicht mehr haben möchte, dass der seinen Dienst getan hat. Also man muss da...
Ja, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, über die Geschenke. Dass der Schenker will ja nicht, dass wir leiden, der will ja auch nicht, dass das uns stresst, dieses Ding, oder? Und der Sinn und Zweck ist es, uns eine Freude zu machen. Und bei den Erbsachen ist es halt schon so, dass viele einfach das als Verpflichtung übernehmen. Und ja, ich muss traurigerweise sein, in vielen Coachings eigentlich ein ganz, ganz großer Teil beim Ausmisten sind nicht einmal Dinge, die diese Person selber gekauft hat. Das sind oft eben Dinge von anderen. Ich habe zum Beispiel auch eine Kundin im Moment, die wird immer von ihrer Mutter beschenkt, oder? Und das ist wirklich schwierig, obwohl sie auch schon Nein gesagt hat, da kommt trotzdem immer wieder und dann will sie doch den Großkindern etwas vorbeibringen und das ist natürlich schwierig, auch wenn man da Nein sagt. Also Die anderen, das ist oft ein Problem.
Ja, aber ich glaube, man muss dann einfach einmal auf den Tisch hauen, sag ich mal. Also entweder schickst du ein Bild zurück, wo du das Ding in die Mülltonne schmeißt, dass sie sieht, du hast es weggeschmissen, oder du gibst es ihr zurück, oder du musst einfach mal konsequent Nein sagen, weil ich glaube, es ist schon eine Frage der Konsequenz, dass der andere versteht, dass du das nicht möchtest. Weil das Schenken ist ja ein Problem des Schenkenden, dass der dir etwas aufdrängt und das Gefühl hat, du freust dich, und der realisiert, also der ist eigentlich der Kranke im System, in diesem, nicht der, der es dann nicht wegschwerfen kann. Also wenn du da ansetzt und sagst, du, hör auf zu schenken, das bringt nichts, du kannst auch noch das Klima und die Ressourcen und alles vorbringen, aber eigentlich geht es ja darum, dass du es gar nicht verwenden möchtest oder gar nicht brauchst. Und dann musst du vielleicht einmal hart, ich sage jetzt klar, ich bin eher ein bisschen der Hardliner, aber ja, wenn du das nicht machst, dann passiert auch nichts. Von dem her, wenn er dann das Foto sieht, wie du das neue Ding, das er dir geschenkt hat, in der Mülltonne liegt, dann würde er es wahrscheinlich sofort verstehen. Und wenn er dann den Kontakt abbricht, dann ist es halt so. Aber hört doch auf, euch unterzuordnen und fremdbestimmt Dinge entgegenzunehmen, die ihr gar nicht möchtet. Es ist euer Leben und nicht das des Schenkenden.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich denke, es ist einfach schwieriger, wenn es die persönliche Familie ist, oder? Ich nehme mir jetzt mal an, deine Mutter würde dir irgendein neues Schweizer Sackmesser schicken per Post und du bräuchtest es eigentlich absolut nicht. Da ist sicher die Hemmschwelle höher, das einfach abzublocken oder nein zu sagen, schick mir nichts mehr als jetzt bei einem Freund, oder? Oder kann man es sicher einfacher umsetzen? Also, oft ist das Problem, dass es einfach im persönlichen Feld ist, wo man einfach niemand verletzen will. Das ist auch so meine Erfahrung.
Ja, aber die Frage ist, wie groß ist die Verletzung größer oder mein Frust, dass ich jetzt Dinge geschenkt gekriegt, die ich nicht brauche? Das muss man schon ein bisschen gegeneinander. Also man kann ja nicht immer die
Faust... Man muss es abwägen, ja.
Die Faust im Sack machen. Weil ich sage immer, sagst du schon Nein oder suchst du noch nach Ausreden? Und wenn du noch Ausreden suchst, dann lebst du einfach nicht dein Leben. Und das ist langfristig nicht zielführend. Weil dein Ziel ist nicht, Ausreden zu suchen, dein Ziel ist, Ja und Nein zu sagen, so wie du möchtest. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du es lernen. Sonst wirst du nie zu einem Ziel kommen oder nur sehr langsam. Also ich habe die letzten 4 Jahre mehr Nein gesagt, wie Ja gesagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Problem damit hatte. Also ich habe mich schon...
Also hast du in deinem Haushalt jetzt irgendein Ding, das von jemand anderem in dein Leben gekommen ist, gibt es das überhaupt noch, das du eigentlich nicht möchtest? Wahrscheinlich nicht.
He? Nee, das gibt es nicht.
Hattest du das überhaupt?
Es kann schon sein, dass ich das ab und zu mal hatte, aber nee, das hatte ich gar nicht. Also ich weiß, das ist auch so ein Thema, was mich beschäftigt, wird man zum Minimalisten geboren oder kann man sich dahin entwickeln? Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so in der Facebook-Gruppe lese, da haben Menschen die größten Probleme, von irgendwelchen Erinnerungsstücken loszukommen, von eigenen Kuscheltieren oder so. Da denke ich, aber die haben ja ihren Zweck erfüllt und ich kuschle mit denen wahrscheinlich nicht mehr. Also kann doch das Zeug doch weg. Das ist doch, hat doch nichts mehr mit dem Ding zu tun. Das ist da wirklich nur noch ein psychologisches Problem.
Wobei darüber haben wir auch. Dann ist eben die Frage, wie ist das Ding in dein Leben gekommen? Also das ist ja, um das geht's ja heute. Also wie ist dann dieses Kuscheltier in dein Leben gekommen? Ja. Da muss man mal fragen, oder ist das ein Geschenk? Oder hat das Kind im Laden gefragt, du, darf ich dieses Kuscheltier? Oder wie ist das passiert? Oder das ist ja immer die interessante Frage, das Warum.
Ja, aber es gibt da kein Warum, das rechtfertigt, dass du dieses Ding bis ans Lebensende aufbewahren musst. Das finde ich das Spannende.
Ja, das sage ich auch immer wieder in den Vorträgen. Geschenke sind keine Deals, oder? Ich schenke dir mein Teeset und im Gegenzug behältst du es bis zum Ende deiner Tage im Wohnzimmerschrank. Das wäre ja ein Deal. Aber das sind ja Geschenke nicht. Das geht ja nur um die Freude beim Überbringen. Aber oft ist das eben nicht einmal eine Freude, oder? Das ist ja das Lustige. Oft, gerade bei den Minimalisten, das stresst uns ja eher, wenn wir einfach so etwas geschenkt bekommen. Wir wollen ja ganz, ganz bewusst unsere Neuzugänge in unser Leben selber intrinsisch bestimmen und nicht einfach, dass es unvorbereitet reinkommt. Also mich stresst ja das wissen bei mir auch alle Leute. Gell? Das ist immer lustig bei den Vorträgen am Ende. Das gibt immer Gelächter. Meistens kriege ich dann einen Wein oder Blumen und dann lachen sie. Das stresst dich sicher nicht, wenn du das kriegst. Das kannst du aufbrauchen und dann wegmachen.
Ja, aber das könntest du ja alles gleich auch verschenken, wenn du dort die Leute noch dort sind. Kannst du gerade testen, wer sowas annimmt.
Genau.
Ja, kommen wir mal auf die Gekauft-Seite, weil kostenlos ist ja eben noch schwierig, weil du kriegst es ja meistens von etwas jemand Fremdem. Beim Kaufen entscheidet man sich ja selber. Also man hat so, ich habe versucht ein bisschen aufzuschlüsseln, es gibt so Personeneigenschaften, so einen Belohnungskauf oder einen Frustkauf. Also eigentlich sollte man nicht einkaufen gehen, wenn es einem zu gut geht. Man sollte auch nicht einkaufen gehen, wenn man frustriert ist, weil da kauft man sich wahrscheinlich Dinge, die man sonst nicht kaufen würde.
Frustkäufe lassen grüßen, ja.
Oder ich habe dann noch so Grundtypen von Kaufentscheidungen. Da habe ich zwei Charts gefunden. Eins ist so hohes emotionales Involvement, also entweder hohes oder tiefes, niedriges Involvement, gepaart mit niedrigem oder hohem kognitives Involvement. Das tönt jetzt alles sehr technisch, aber noch ein Beispiel. Also hoch emotional und hoch kognitiv wären extensive Kaufentscheidungen wie ein Haus oder ein Fahrzeug. Also es ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Und das Kognitive ist, das ist auch sehr überlegt. Man macht sich Gedanken, man vergleicht, man macht das auch über einen längeren Zeitraum, diese Kaufentscheidung. Ich glaube, das macht niemandem Mühe. Das ist wahrscheinlich auch das, was wir als Minimalisten eigentlich anstreben sollten, dass wir dass wir alle Sachen zuerst überdenken und emotional versuchen zu verarbeiten, bevor wir es kaufen. Hingegen ist das tiefe, das niedrige emotionale und niedrige kognitive, das sind dann auch wieder Sachen, die uns angehen. Das ist, wenn wir Brot oder Gemüse kaufen, also Sachen für den täglichen Gebrauch, die wir benötigen. Da müssen wir auch nicht lange überlegen. Ich glaube, da kauft auch keiner viel zu viel bei Lebensmitteln. Also es ist irgendwann mal günstig oder eine Aktion oder 50% runtergeschrieben, kurz vor Ladenschluss. Da könnte man noch vielleicht, da geht es aber schon wieder in einen Impulskauf. Das wäre dann ein hohes emotionales Involvement, also wo die Emotionen eine Rolle spielen, bei zum Beispiel Chips oder bei Dekoartikeln. Und das noch vierte wäre dann niedriges emotionales Involvement und hohes kognitives Involvement. Primär rationale Kaufentscheidungen, so Versicherungen oder so, also irgendwas dazwischen, was jetzt nicht so hoch emotional ist, was man aber trotzdem benötigt und Sinn macht.
Beispiel?
Eben eine Versicherung zum Beispiel oder eine irgendwas, was notwendig ist oder eben so vielleicht Winterreifen fürs Auto. Wenn du jetzt zum Beispiel Schnee hat draußen oder Schneeketten, ist ja jetzt nicht etwas, was ein, wenn du jetzt nicht Autofan bist, ist dir das vollkommen egal, ob jetzt diese Reifen grün, blau oder schwarz sind. Hauptsache, du hast welche, du fühlst dich wieder sicher. Ist überhaupt nicht emotional an die Emotionen geknüpft.
Ja.
Und das Spannende, dieses Chart habe ich bis jetzt noch nie gesehen und es ist eben schon so. Also es ist schon so, aber je nachdem, was du für Produkte anbietest, musst du halt mit Emotionen arbeiten, damit der Käufer, du mit dem Käufer den kriegst. Oder eben versuchen, dass der einen Frustkauf macht oder ein Erlebniskauf, wenn du ihm da möglichst viel Honig um den Mund schmierst, das nach Hintergrundmusik, einen schönen Duft.
Ja, haben wir auch schon darüber gesprochen.
Haben wir auch schon darüber gesprochen.
Einkaufsmanipulation.
Genau, darum geht's.
Also wenn ich dein Mindmap anschaue, das ein bisschen abwäge, auf der linken Seite gekauft oder jetzt ein bisschen zusammengefasst hast oder das Kostenlose, kann ich ganz klar sagen, fast in meinem Alltag als Aufräumcoach. Was denkst du, welche Seite beschäftigt mich mehr?
Wahrscheinlich ist es das Kostenlose und beim Gekauften so Fehlkäufe.
Es ist also fast 80% das Kostenlose und 20% ist das Gekaufte. Also
interessant.
Die Geschenke, die Erbstücke, das ist der große Brocken. Was noch fehlt ein bisschen, sind natürlich die eigenen Kreationen, Kreationen von Kindern und abgeschlossene Ausbildungen von früher, die Unterlagen. Das ist natürlich auch noch ein großer Brocken. Wir müssen fast einen dritten Punkt noch machen, oder? Mit den, wie würde man das benennen? Gekauft, kostenlos und das ist eigentlich so die eigene Identität, oder? Viele Leute haben viele Dinge, die einfach zur Identität gehören, zur eigenen Geschichte, und die sind halt auch da, oder?
Also gebastelt oder kreiert.
Oder eben Ausbildung, weißt du, zum Beispiel von deiner früheren Ausbildung, die Bücher, die Unterlagen, die Ordner, die Reisen, wo man gemacht hat, die Stücke, wo man nach Hause gebracht hat von dieser Reise, die Fotos, da die ganzen, die Identität von vielen.
Ja, aber die sind, ja, das sind aber auch Dinge, die so, die sind tendenziell auch kostenlos, oder die sind verbunden mit Erinnerungen, aber ja. Ich mach mal einen.
Ja, gekauft, kostenlos und wie könnte man das sagen? Das muss doch noch eine Kategorie für diese Kategorie auch geben.
Ja, aber es ist ja etwas,
angeschafft, was... oder?
Ja, aber angeschafft
oder ist... hereingelassen.
Hereingelassen. Aber das ist ja dann auch entweder kostenlos oder gekauft. Also wenn ein Buch oder eine Ausbildung Unterlagen, die musst du tendenziell kaufen oder hast du im Kaufpreis bekommen. Mhm. Aber eben das Gebastelte finde ich noch spannend. Das ist ja dann auch, ist zwar ein Geschenk, zwar auch, aber das mache ich auch mal, gebasteltes. Ja, es ist,
Kreationen, ja.
Kreationen. Mhm. Also selber, ja, da mit den versunkenen Kosten, wo man da selber was, gebastelt hat und da sehr viel Zeit investiert hat.
Und dann, was ganz ein großer Teil ist, sind da die ganzen Bücher, wo Leute kaufen, oder die Rezepte, wo ausgeschnitten werden, und dann, das muss ich dann eines Tages machen, wenn ich Zeit habe, diese ganze Kategorie, oder wenn ich dann pensioniert bin, kann ich meine Gitarre wieder üben, und weißt du, diese,
also Hobbys?
Wenn dann das und das, Hobby, ja.
Ja, ist noch schwierig zu quantifizieren, wo das jetzt hinkommt, ja, weil das sind so Sachen, die zeitlichen und Ressourcenaufwand bedeuten, die man jetzt nicht unbedingt auf einen Schlag ins Leben kommen, sondern die werden so angereichert.
So, ich denke, das Ganze kann man auch wieder mit der Holzschuld zusammenfassen, gerade mit deiner linken Seite gekauft, oder einfach, wenn das Bedürfnis intrinsisch in uns entsteht, ich habe keine Seife mehr, ich brauche Seife, dann holst du dir die Seife, oder wenn du, ich habe Lust, asiatisch zu kochen, dann holst du dir das asiatische Menü und nicht vorher in der Zeitung ausschneiden und aufbewahren und vielleicht koche ich eines Tages asiatisch, sondern immer mit dieser Holzschuld arbeiten, dann kannst du eigentlich fast alles abdecken.
Ja, du darfst halt dich nicht von außen beeinflussen lassen, weil eben es gibt auch Produktmerkmale, die über den Preis funktionieren, Ausverkauf, saisonale Sachen, kurz vor Ladenschluss, Black Friday, Verknappung oder Füllartikel, wenn du den Mindestbestellwert erreichen musst oder beim Checkout noch was empfohlen kriegst, das, was an der Kasse rumliegt, und einfach versuchen, nur das, was funktionell eine Eigenschaft oder einen Nutzen hat oder ein Problem löst. Also eben intrinsisch, also von innen heraus ein Problem. Du musst nur dann einkaufen, klar, das ist jetzt einfach gesagt, also eigentlich solltest du gar nicht irgendwo hingehen, wenn du keinen Einkaufszettel hast, wo draufsteht, was du kaufen sollst. Und wenn du das konsequent umsetzt und den zu Hause schreibst, wenn du gesättigt bist, mental stabil, also nicht frustriert oder überglücklich, keinen Hunger hast, dann kann da eigentlich gar nichts passieren. Und das Geld, das du übrig hast, das kannst du sparen und früher aufhören zu arbeiten.
Und eben, wenn du trotzdem irgendwo schwach wirst, ich habe ja gerade ein Video gemacht über Raum, dann sich einfach bewusst sein, es geht ein Stück, ganz ein kleines Stück Raum geht verloren, wenn du das dann eben dann trotzdem kaufst. Und ist es mir das wert? Und die paar Euro, wo ich das spare, einfach, es geht Raum verloren.
Ja,
und wieder ist ein neues Ding da, es kostet Zeit und Pflege, hatten wir ja alles schon mal, oder?
Ja, das war übrigens ein spannendes Video mit dem Raum, dass man sich den Raum wieder zurückerkämpft. Weil den hatte man ja am Anfang, als man frisch eingezogen ist. Hm. Also von dem her wäre einmal im Jahr umziehen, wäre auch noch eine gute Lösung für das. Hatten wir auch schon mal. Ja, es ist also eine spannende Frage, wie ist das Ding in dein Leben gekommen? Und wenn du da keine gute Antwort weißt, also die zweite Frage wäre dann, warum ist es immer noch da, wenn du es ja eh nicht nutzt?
Genau. Ja, aber das ist immer gut. Also oft wissen das die Leute auch nicht mehr oder müssen kurz überlegen, wie ist das überhaupt in mein Leben gekommen? Und dann eben oft ist die Antwort, es kam von anderen. Also es ist so meine Erfahrung in den offenen Coachings.
Ja, also man...
Das ist dann schon mal spannend, das festzustellen. Aha, es sind die anderen sind involviert, vielleicht habe ich zu wenig Nein gesagt. Aber eben oft sind die anderen involviert. Wie ist das Ding in mein Leben gekommen?
Ja, und eigentlich sollte die Frage helfen, um das Ding loszuwerden, aber auch helfen, um diese Eingangs, Kanäle zu blockieren, dass da nichts mehr reinkommt. Weil das ist ja dann die, das ist ja nur eine Bekämpfung von Symptomen, wenn du das dann rausschmeißt. Eigentlich musst du die, die Klappe zumachen auf all diesen Kanälen, wo Sachen reinkommen. Dass du da gar nicht mehr, eben nicht beim Wertstoffhof gehe ich jetzt eh nur noch zu Fuß und mit einer Tüte und nehme gar nichts mehr mit, kann gar nichts mehr viel mitnehmen. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich eigentlich gar nichts benötige.
Ja, wie machst du das konkret jetzt auf dem Werkhof? Erwischst du dich jetzt da schon, dass du sagst, nein, ich nehme es nicht, mein Raum zu Hause ist mir wichtiger?
Ja, doch das.
Wenn ich das in Kauf nehme, dass es die Ressource kaputt geht.
Ja, ich habe jetzt über Weihnachten, Neujahr im Garten aufgeräumt und viel so Brennholz und Sachen verbrannt, die ich da beim Wertstoffhof mitgenommen habe. Also nicht eben so Brennholz oder unbehandeltes Holz, nämlich habe ich ja was nach Hause genommen, gedacht, das kann ich verbrennen. Ja. Und dann habe ich jetzt erkannt Ende Jahr, dass ich das jetzt nicht alles verbrannt habe im Sommer und dass es jetzt keinen Sinn macht, das im Winter zu überwintern. Dann kann ich nächstes Frühjahr einen Sack Holzkohle kaufen. Aber nur einen, da habe ich mal eben so 10 Stück aus Deutschland geholt, als sie günstig waren vor 4 Jahren. Und die habe ich jetzt zum Teil noch 1 oder 2 Säcke verbrannt, einfach so, weil ich sie noch hatte. Man muss also einfach immer wieder erkennen, wo man da in diese Fallen getappt ist und das dann konsequent sich daran erinnern, wenn man dann so eine Situation herantritt. Und dann Nein sagen. Schlussendlich geht es wirklich ums Nein sagen und es nicht zu tun.
Sehr schön.
Ja.
Schönes Schlusswort. He? Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Selim.
Tschüss, Thomas.
Bringt dir der Podcast einen Mehrwert?
Dann kannst du uns unter minimalismus.ch/spende eine Spende hinterlassen.
Vielen Dank für deine Unterstützung.